Der Korintherbrief wurde an die Gemeinde in Korinth geschrieben. Der Römerbrief wurde an die Gemeinde in Rom geschrieben. Aber an wen wurde der Epheserbrief geschrieben? Eine Frage, die seit vielen Jahren Theologen beschäftigen. Paulus war auf seiner dritten Missionsreise nach Ephesus gekommen, hatte dort 2 Jahre gelehrt, gepredigt. Menschen kamen zum Glauben, eine kleine Gemeinde entstand und dann reiste er wieder weiter. Paulus hat zu Gemeinden, die er gegründet hat, immer Kontakt gehalten, sei es durch Boten, die ihn über Dinge informiert haben, sei es per Brief. Am Epheserbrief ist eine Auffälligkeit. In Briefen grüßt er immer persönlich die Leute, die er kennengelernt hat. Und in 2 Jahren hat er einige Leute in Ephesus kennengelernt. In unserem Brief grüßt er niemanden direkt. Er spricht auch keine Gemeindeprobleme an, wie er es in anderen Briefen tut. Und in alten Textzeugen, also in alten Handschriften, findet sich kein Hinweis auf die Gemeinde in Ephesus, sodass man davon ausgehen kann, dass er diesen Brief an die Christen der Region geschrieben hat, von der Ephesus die Hauptstadt war, so dass dieser Brief etwas allgemeiner gehalten war. Hintergrund zu diesem Brief und zu unserem Text: Das Christsein war am Erblühen. Immer mehr Menschen wurden Christen und die meisten wurden als erwachsene Christen. Es gab also ein Leben vor dieser Entscheidung zu einem Leben unter der Regie Gottes. Es gab ein Leben vor dem ersten Schritt im Glauben und es gab ein Leben ab diesem Moment. Paulus nennt das alte Leben oder das Leben im Dunkeln, in der Finsternis, das Leben ohne Gott und das Leben im Licht. Für mich war das früher immer schwer nachzuvollziehen. Ich selber habe mich mit 6 Jahren, so wie es ein kleiner Junge tun kann, entschieden, bewusst als Christ zu leben. Und habe natürlich Probleme, über mein altes Leben zu reden. Ich weiß nur noch, dass ich im Kindergarten wohl mal die Mädchen geärgert habe und auf der Strafbank sitzen musste. Mehr Informationen habe ich nicht mehr über die Zeit. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wann Sie Christ wurden, bewusst Christ wurden. Vielleicht wissen Sie über das Leben vorher auch nicht mehr so viel. Deshalb konzentriere ich mich auch heute in der Predigt mehr auf das Leben unter der Leitung Gottes, unter der Leitung Jesu. Das ist der Text in Epheser 5, die Verse 8b bis 14. Ich lese allerdings den Vers 8 komplett. Auch ihr wart einst im Dunkeln, aber jetzt seid ihr im Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lebt nun auch als Menschen, die im Licht stehen. Aus dem Licht erwächst als Frucht jede Art von Güte, Rechtschaffenheit und Treue. Fragt immer, was dem Herrn gefällt. Beteiligt euch nicht an dem finsteren Treiben, das nur verdorbene Frucht hervorbringt. Im Gegenteil, deckt es auf. Man muss sich schämen, auch nur zu nennen, was manche heimlich tun. Wenn es aber vom Licht der Wahrheit aufgedeckt wird, kommt es ans Licht. Was aber ans Licht kommt, wird selbst Licht. Darum singen wir: Wach auf, du Schläfer, steh auf vom Tod und Christus, deine Sonne, geht für dich auf. Ich weiß nicht, wie viele Kindersendungen Sie noch schauen, was Sie an Kindersendungen gesehen haben. Es gibt das Kinderquiz 1, 2 oder 3. Dort wird Kindern eine Frage gestellt, 3 verschiedene Lösungen werden angeboten. Und ein Kind muss sich dann für eine der 3 Fragen entscheiden und auf das entsprechende Feld stellen. Hier pfeift irgendwas. Wir werden es überstehen. Hoffe ich. Die Kinder müssen sich für eins dieser Felder entscheiden und dann heißt es immer wieder der gleiche Satz: Ob du recht hast oder nicht, sag dir gleich das Licht. Licht wird und wurde schon immer mit Wahrheit in Verbindung gebracht. Und so ist es logisch, dass auch Jesus mit Licht in Verbindung gebracht wird, dass von ihm gesagt wird, er ist das Licht. Genauso wie von ihm gesagt wird, er ist das, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Paulus schreibt nun an die Christen dieser Gegend in Vers 8, auch ihr wart einst im Dunkeln, aber jetzt seid ihr im Licht, jetzt seid ihr in dieser Beziehung zu Jesus, jetzt seid ihr im Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lebt nun auch als Menschen, die im Licht stehen. Woran erkennt man diese Menschen, die im Licht stehen? Ist das die starke Sonnenbrille, dass sie das Licht überhaupt aushalten können, wie die Blues Brothers, die mit Sonnenbrille herumlaufen? Ist das vielleicht die Kleidung? Ich war vor kurzem im Urlaub, lernte Jugendliche am Strand kennen und sie sagten zu mir, du siehst nicht aus wie ein Christ. Da meinte ich, wie meint ihr das? Und ich meinte, ja, du kleidest dich normal. Erkennt man den Christen an seiner Kleidung? Erkennt man ihn vielleicht auch an seinem frommen Dauerlächeln? In Erlangen hatten wir eine Kassiererin an einer Supermarktkasse und andere Studenten, die mich kannten, sagten zu mir, frag die Frau mal, ob sie genauso Christ ist wie du. Sie lächelt, egal was man ihr auf das Band stellt. Sie lächelt, egal ob sie was eintippt oder sich vertippt oder was auch immer. Ist das Lächeln das Erkennungszeichen für Menschen, die im Licht leben, die als Christen leben? Paulus wird deutlicher in Vers 9. Aus dem Licht erwächst jede Frucht, erwächst als Frucht jede Art von Güte, Rechtschaffenheit und Treue. Aus dem Licht erwächst als Frucht jede Art von Güte, Rechtschaffenheit und Treue. Galater 5 ist das noch ausführlicher geschildert in Vers 22. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Wenn man sich diese Verse anschaut, dann erkennt man einen Christen an seinem Verhalten, an seinen Taten oder wie es die Bibel ausdrückt im Bibeldeutsch, an seinen Früchten. Im Urlaub hatte ich ein Gespräch mit einem Christen aus der Schweiz. Wir haben uns unterhalten und dann habe ich zu ihm gesagt, rechne bitte nicht damit, dass Gott in deinem Leben wirkt. Er hatte viel von seinem Verhalten geredet. Dann habe ich gesagt, rechne nicht damit, dass Gott in deinem Leben wirkt. Für dich gibt es in deinem Christsein keinen Gott. Du achtest nur auf dein Verhalten, wie du bei Menschen ankommst. Du bist dir so wichtig, dass Jesus in deinem Christsein keine Rolle spielt. Meine Beobachtung, wenn wir über Früchte im Glauben sprechen, über dieses Verhalten, das angedeutet wurde, dann kommen wir schnell dazu, dass wir das Bild eines Superchristen basteln. Das war bei uns als Jugendlichen, wir hatten viele Diskussionen darum. Da ärgerten sich die Jähzornigen, dass sie nicht so sanftmütig sein konnten oder waren wie die Menschen, die auch als Nichtchristen sehr sanftmütig wären. Die Menschen, die sehr ungeduldig waren, ärgerten sich, dass sie nicht so geduldig waren wie andere, die durch ihre Geduld schon bekannt waren. Und wir arbeiteten an unserem Verhalten, überlegten, wie können wir uns verbessern. Es wurde immer verbissener. Wir kamen immer zu dem Ergebnis, wir schaffen es doch nicht. Persönlich denke ich, einen Christen erkennt man an seinem Verhalten, aber einen Christen erkennt man zuerst an seiner Beziehung zu Jesus, an einer Beziehung, die verändert. Wenn Sie mit einem Menschen über Treue und Kreativität als Grundlagen für eine Beziehung reden, dann kann er daran arbeiten. Wenn sich dieser Mensch verliebt und Sie reden dann mit ihm über Treue und Kreativität, dann sagt er, warum redest du mit mir darüber? Es ist logisch, ich habe diesen Menschen kennengelernt, lieben gelernt. Ich bin treu, ich bin kreativ. Das Verhalten ist eine Auswirkung der Beziehung. Paulus weist auch darauf hin, indem er sagt, aus dem Licht erwächst, Pünktchen, 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 aus dem Licht erwächst, aus der Beziehung zu Jesus erwächst all dieses Verhalten. Deshalb an Sie, Wie an mich die Frage, welche Rolle spielt Jesus in ihrem Christsein? Welche Rolle spielt Jesus in ihrem Christsein? Diese Frage stelle ich nicht nur Ihnen, sondern auch mir, und ich weiß, warum ich sie stelle. Ich selber bin ein relativ aktiver Mensch und möchte auch mein Christsein aktiv leben, stehe gelegentlich vorne, predige, führe viele Gespräche über Glauben und tue das natürlich, weil ich denke, dass es Gottes Wille ist, dass er mir den Auftrag gegeben hat, muss mich aber immer wieder dabei ertappen, wo mir klar wird, mir ist die Aktivität wichtiger. Zuerst tue ich es für Gott, tue ich es für Jesus und dann tue ich es, weil es mir Spaß macht. Und Jesus wird immer kleiner, die Aktivität immer größer und er ist nur noch der Grund, das Alibi für meine Tätigkeit. Für mich der Punkt, an dem ich mich immer wieder wachrütteln muss und sagen muss, Moment, zuerst kommt die Beziehung zu Jesus und dann kommt alles andere. Die Prioritäten müssen stimmen. Welche Rolle spielt Jesus in Ihrem Christsein? Wie pflegen Sie diese Beziehung? Mein Bruder hat einige Zeit für ein Haus, jedenfalls für einen Betrieb gearbeitet, die technisches Gerät für den Haushalt und für die Küche hergestellt haben. Wenn er dann zu Leuten zu Besuch kam, ging sein erster Weg in die Küche. Das war ganz interessant. Er hat sich dann unterhalten. Die Person, mit der er gesprochen hat, nicht angeschaut, sondern er hat alles genau gemustert und geschaut, sind unsere Geräte schon hier in der Küche oder muss ich da kleine Verbraucherhinweise geben? Wenn erfahrene Hausmänner oder auch erfahrene Hausfrauen eine Wohnung betreten, ist oft ein kleiner prüfender Blick und schon wird festgestellt, ob hier aufgeräumt werden muss, für Sauberkeit gesorgt werden muss oder ob es sauber ist. Wenn Sie ein Auto fahren, muss dieses Auto immer wieder in die Inspektion, Fahrräder müssen repariert werden. Wir kontrollieren vieles, die Frisur, die Kleidung, ob es stimmt, ob es passt. Aber nach welchem Kriterium überprüfen Sie Ihr Leben? Wir überprüfen alles Mögliche. Überprüfen Sie auch Ihr Leben, dass Sie innehalten und sagen, jetzt gönne ich mir eine kleine Inspektion für mich. Unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen habe ich festgestellt, dass ein häufiges Kriterium ist, um Lebensqualität daran zu messen, um das eigene Verhalten daran zu messen, Spaß. Was Spaß macht, ist gut. Der Zweck heiligt die Mittel. Egal, was die anderen darüber denken, ich stehe dazu. Unter Älteren habe ich es beobachtet, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht, dass der Lebensinhalt die Familie war, dass plötzlich die Rede war, ich tue alles für meine Kinder, mein ganzes Leben gehört meinen Kindern, mein ganzes Leben gehört meinem Partner. Paulus kennt diese verschiedenen Kriterien, an denen Leben überprüft wird, und er zeigt ein neues auf. In Vers 10, fragt immer, was dem Herrn gefällt. Oder in der Übersetzung, die ich vorhin vorgelesen habe, prüft alles. In einer anderen Bibelstelle steht, prüft alles, aber das Gute behaltet. Meine erste Reaktion war, dass ich dachte, Hilfe. Welche Überforderung. Wir haben alle einen relativ kleinen Kopf, wir haben relativ wenig Zeit und wir sollen das alles überprüfen, was Gott gefällt und was ihm nicht gefällt. Woher soll ich wissen? Woher sollen Sie wissen, was Gott vorhat, was ihm gefällt, was seinem Willen entspricht? Es gibt Menschen, die solche Verse lesen und erstarren. Anfangen zu prüfen, sie setzen sich morgens hin und sagen, ich muss jetzt prüfen, ob ich aus dem Haus gehen soll oder nicht. Abends immer noch da sitzen, oh, ich muss immer noch prüfen, weil ich nicht weiß, ob ich aus dem Haus gehen soll oder nicht. Ich habe selbst von Menschen gehört, die beten, bevor sie einkaufen gehen, Gott bitten, führe meine Hand, dass ich auch das richtige Getränk oder das richtige Lebensmittel erwische. Menschen, die gelähmt sind. Mein erster Gedanke war Überforderung. Bei meinem zweiten Gedanken dachte ich, keine Überforderung, sondern eine Herausforderung. Wenn ich Christsein verstehe als Beziehung zwischen mir und Gott und mir, dann kann ich die Frage stellen, woher wissen Sie, was ein Familienangehöriger von Ihnen möchte, was ihm gefällt. Vielleicht ein Partner, vielleicht ein Freund. Woher wissen Sie, was Menschen in Ihrer Nähe gefällt, was sie interessiert, was ihrem Willen entspricht? Wir wissen es nur, weil wir in Kontakt stehen, weil wir Erfahrungen gesammelt haben mit dem anderen Menschen, in Gesprächen, dadurch, dass wir beobachtet haben. Und das Gleiche gilt auch für unsere Beziehung zu Gott, für unser Prüfen, was Gottes Wille ist. Je besser Sie und ich Gott kennenlernen, je mehr Zeit wir mit ihm verbringen, desto besser wissen wir auch, was Gottes Wille ist. Da müssen wir uns nicht hinsetzen mit einem Würfel und hoffen, dass wir die richtige Zahl würfeln, um zu wissen, was Gott will, sondern dann kennen wir ihn immer besser. Wie eine Beziehung aber wachsen muss und man nicht am Anfang schon genau weiß, was der andere möchte, sondern erst vielleicht mit Jahren, so ist auch im Christsein, dass auch diese Beziehung wächst und wir immer mehr über Gott lernen und über seinen Willen und sein Gefallen lernen. Es gibt die Möglichkeiten, mit ihnen direkt zu sprechen. Wir sehen uns, wir können uns begrüßen, Worte austauschen. Mit Jesus können wir auch sprechen, nicht ganz so von Angesicht zu Angesicht, sondern per Gebet, Bibel lesen und dort einiges über Jesus lernen, über Gott lernen. Erfahrung im Alltag, wenn wir für Dinge beten oder merken, hier hat Gott mich bewahrt in dieser einen oder anderen Situation. Erfahrung mit Gott sammeln. Es gibt gute Möglichkeiten, die Beziehung zu Gott zu pflegen. Es stellt sich nur die Frage, wie gut nutzen Sie diese guten Beziehungen, diese guten Möglichkeiten? Wie pflegen Sie Ihre Beziehung zu Gott? Paulus geht in dem Text einen Schritt weiter. Ich habe mir den Punkt überschrieben mit faulen Kompromissen. In Italien, in diesem Urlaub, war ich mit einigen Christen aus der Schweiz unterwegs. Und einer sagte zu mir, in meinem Leben ist was schlecht gelaufen. Vor wenigen Wochen habe ich einen ziemlichen Mist gebaut. Können wir drüber reden? Obwohl ich befürchte, dass du nicht das sagen wirst, was ich hören will. Aber vielleicht kennst du eine Bibelstelle, die mich doch irgendwie rettet. Stellen Sie sich eine konstruierte Situation vor. Ein Freund von Ihnen kommt auf Sie zu und sagt, ich habe dich angelogen. Oder ich habe Sie angelogen. Keine große Sache, nur eine Kleinigkeit. Es tut mir leid. Dann kann man sagen, toll, dass du es gesagt hast. Ich verzeih dir. Wir schauen, dass mein Vertrauen wieder hergestellt wird und dass wir unsere Freundschaft gut weiterleben. Stellen Sie sich aber vor, dieser Freund kommt an und sagt, ich habe dich angelogen. Und Sie sagen, oh, ja, tatsächlich. Und er sagt, ja, ist keine schlechte Sache, das Lügen. Es erhält unsere Beziehung spannend. Ich muss immer wieder überlegen, was habe ich denn gesagt und was müsste jetzt darauf aufbauen. Es schult meine Kreativität, indem ich mir immer wieder neue Dinge einfallen lassen muss. Welche Überlebenschance geben Sie dieser Beziehung? Ich persönlich würde zu diesem Freund sagen, schul du deine Kreativität, aber lass mich bitte in Ruhe. In Beziehung zu Gott haben wir den Eindruck, und wenn ich wir sage, meine ich vielleicht nicht Sie, sondern so als allgemeines Wir und nehme mich da auch nicht aus, dass wir bei Gott immer noch eins draufsetzen können. Wir haben Fehler gemacht, na gut, das war dumm gelaufen, daraus ergibt sich der nächste Fehler, mache ich den Fehler auch noch. Zu Christsein gehört, dass wir Fehler machen. Zu Menschsein gehört, dass wir Fehler machen. Die Bibel nennt das Sünde und wir dürfen sündigen. Aber es gibt diesen Satz, aus Fehlern kann man lernen. Man muss eine Sünde nicht wiederholen, man muss nicht daran festhalten, nur weil man sie begangen hat. Man kann sich davon lösen, es bekennen. Ich habe zu diesem einen, mit dem ich in Italien gesprochen habe, gesagt, du hast falsch gemacht, aber bitteschön. Es ist ein Teil deiner Vergangenheit, du musst es nicht weitermachen, bekenn es einfach Gott. Paulus weist darauf hin und sagt, bringt es ans Licht. Was passiert ist, bringt es ans Licht, bekennt es Jesus. Und aus der Medizin wissen wir, wie heilsam Licht ist und sein kann. Und wir wissen aus der Bibel, und ich weiß es aus meinem eigenen Leben, wie heilsam das Licht Gottes sein kann. Gott ist bereit zu vergeben, Gott ist bereit, die Beziehung zu uns wiederherzustellen. Wir sind gefordert, unsere Sachen, die schlecht gelaufen sind, an sein Licht zu bringen, ihm zu bekennen. Ich möchte das Gesagte zum Zusammenfassen mit einigen Fragen. Nach der Predigt hören wir ein Orgelstück und in diesem Orgelinstrumentalstück können Sie diesen Fragen weiter nachhängen. Sie können auch an alles andere denken. Das Zentrale am Christsein ist nicht unser Verhalten. Das Zentrale am Christsein ist unsere Beziehung zu Gott, ist unsere Beziehung zu Jesus Christus. Es stellt sich an Sie und an mich die Frage, wie pflegen Sie und ich diese Beziehung zu Gott? Wie pflegen wir diese Beziehung? Wie sehr lassen Sie sich auch durch diese Beziehung prägen? In Partnerschaften nehmen viele dann Verhaltensmuster des Partners an. Wie sehr lassen Sie sich durch die Beziehung zu Gott prägen? Und Fehler gehören zu unserem Leben. Sind Sie bereit, Missstände in Ihrer Beziehung zu Jesus ans Licht zu lassen? Oder vertuschen Sie sie und hoffen, dass Sie damit irgendwie durchkommen? Sind Sie bereit, Missstände in dieser Beziehung zu Jesus ans Licht zu lassen? Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.